Jetzt geht's los mit Fahr doch elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahr doch elektrisch. Heute greifen wir ein Thema aus der ersten Staffel wieder auf, nämlich Urlaub mit dem Elektroauto. Und Johannes hat einen Gast mitgebracht, der sich seit vielen Jahren damit auseinandersetzt, wie man Tourismus und Elektromobilität zusammenbringen kann. Johannes, stell uns unseren Gast heute doch mal kurz vor.
Genau, heute ist zu Gast der Peter Krett, den ich schon sehr lang kenne, viele Jahre, und der sich schon in vielen Bereichen der Elektromobilität rumgetrieben hat, der schon sehr viel Erfahrung hat, wahrscheinlich so viel wie wir beide zusammen, Max. Und mit Touremo ein Magazin für Elektromobilität im Tourismus auf den Weg gebracht hat. Herzlich willkommen, Peter, schön, dass du heute bei uns bist.
Freut mich. Bin gespannt, was sich da aus unserem Gespräch alles so Schönes ergeben kann.
Genau, Peter, erzähl doch einfach mal, wie hast du den Weg zur Elektromobilität gefunden? Wann war dein erster Berührungspunkt und wie lange bist du schon bei dem Spiel dabei?
Ja, ich habe jetzt selber nochmal nachgedacht vorher. Es sind, glaube ich, 26 Jahre, in dem ich hauptberuflich ausschließlich in der Elektromobilität bin. Angefangen hat es damit, dass mir ein Erfinder über den Weg gelaufen ist, der eine bis dahin nicht bekannte Fahrzeugkategorie entwickelt hat, nämlich einen Fahrradschubanhänger. Und der Hänger hat das Fahrrad tatsächlich geschoben, auch in Kurven, dank eines elektrischen Differentials wunderbar zu steuern. Und ich habe meine damalige Tätigkeit als Geschäftsführer einer Stiftung aufgegeben und habe gesagt, da machen wir jetzt ein Produkt draus. Vollkommen naiv, aber irgendwie haben wir es geschafft. Durch mehrere Investmentrunden und haben da letztendlich die deutsche und auch andere europäische Postgesellschaften damit beliefert, weil die damit vier dieser Briefkästen oder dieser Briefboxen im Hänger transportieren konnten. Zusteller mussten sich nicht mehr abstrampeln und haben vorne am Rad auch noch zwei Kästen transportiert. Also eine große Ladung, und die mussten dann gar nicht mehr in das Zwischendepot zurück. Also damals eine vollkommen neue Kategorie, wenn ich überhaupt überlege, was wir da alles für Kämpfe hatten, dass es überhaupt irgendwo mal mit einer Sammel-Einzelzulassung auf die Straße kam. Und es soll Gerüchten zufolge immer noch ein paar dieser Anhänger bei der Deutschen Post sein. Und der Punkt war leider der, dass wir ein bisschen zu früh dran waren. Und wir haben dann parallel auch neben Sachs und Herkules die ersten E-Bikes angeboten in Deutschland. Und so war dann der Einstieg. Die Sache ist ein bisschen tragisch ausgegangen bei der Firma, weil wir letztendlich dann von Nachfrage überrollt wurden. Wir waren aber Entwicklungsgesellschaft. Und da musste man mal die Frage erstmal klären, wo produzieren wir, wie machen wir den Service. Und das war halt dann alles ein bisschen kompliziert. Aber immerhin, so fing es an. Und was ich daraus gelernt habe, das ist die Überleitung vielleicht ins Thema. Ich habe daraus gelernt, dass damals, als wir E-Bikes den Menschen angeboten haben, der Tenor war, naja, also wenn ich mal mit 80 Jahren in der Früh eine halbe Stunde aus dem Bett brauche, dann brauche ich vielleicht auch so einen Zusatzantrieb, aber noch bin ich fit genug, um selber zu treten. Also das hatte so diesen ganz klassischen Rentner-Touch. Damit wollen wir erstmal nichts zu tun haben. Und inzwischen hat es sich ja zum Lifestyle-Produkt entwickelt. Und wenn ich überlege, wenn in München junge Leute mit 3.500 Euro tollen E-Mountainbike in München in der Stadt rumfahren, dann weiß ich einfach, dass das neben dem Smartphone ein Image-Produkt inzwischen wurde. Und wie kam es dann dazu? Natürlich kam es dazu, zu diesem Wandel. Wir haben damals mit Sachs und Herkules zusammen so um die 10.000 Stück verkauft im Jahr. Letztes Jahr war, oder dieses Jahr werden es wahrscheinlich 1,5 Millionen sein, und wir haben einen Gesamtbestand weit über 5 Millionen. Also es geht durch die Decke. Und was ist da passiert? Und eines der ersten Indizien war die, dass wir festgestellt haben, dass es in Bayern gibt eine Gesellschaft namens Movelo, die touristischen Destinationen, also Urlaubsregionen, aber auch Einzelhoteliers angeboten hat, E-Bikes zu mieten oder an seine Gäste zu vermieten. Und die haben gesagt, du bietet euren Gästen doch mal was Besonderes, was Neues. Und damals waren die Dinger ja noch neu. Und daraufhin sind dieselben Leute, die uns dann vorher noch sagten, ja, also so ein Rentnerding brauche ich nicht, haben dann doch wieder welche fahren sehen. Dann waren sie neugierig und haben gesagt, okay, hier sieht uns keiner, hier kennt uns keiner, setzen wir uns doch mal drauf. Müssen wir uns nicht schämen. So, und dann kamen sie mit dem breiten E-Bike-Smile zurück. Und so wandelt sich Image. Das heißt, wo haben Menschen Gelegenheit oder Lust, mal was Neues auszuprobieren? Nicht im Alltagsstress, sondern dort im Urlaub. Und da geben sie auch gerne mal ein bisschen mehr aus. Und letztendlich ist diese Erfahrung, inzwischen ist es so, dass kaum mehr eine Urlaubsdestination nicht E-Bike-Verleih hat, Hotels vermieten, bieten Ladestationen an den Routen. Es hat sich total entwickelt und im Prinzip ließe sich ja diese Entwicklung auch nochmal nachvollziehen oder nochmal aufnehmen, was Autos betrifft, weil auch die sind neu. Und selbst Leute, die sich nie gesagt haben, ich denke jetzt dran, mir ein Elektroauto zu kaufen, im Urlaub dann doch mal sagen, naja, also jetzt haben wir mal die Gelegenheit bei unserem Hotelier, jetzt mieten wir es mal 2 Tage und fahren wir durch die Gegend, eben angefixt werden. Und das ist der entscheidende Punkt, warum wir, nachdem wir als Chefredakteure, Marketingleiter von Entwicklungsgesellschaften, wie ich schon erzählt habe, wir haben Bücher geschrieben über E-Bikes, ich mit meinem Kompagnon Werner Köstle dann irgendwann Turimo gegründet haben, weil wir gemerkt haben, das ist ein Schlüsselmarkt für die Implementierung von Elektromobilität, weil ich da die Leute in die Fahrzeuge oder auf die Fahrzeuge bekomme und damit letztendlich ich sie besser als über Broschüren und Werbemittel anfix. Du musst die Erfahrung im wörtlichen Sinne machen und im Urlaub klappt es.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Man muss es erfahren und nicht aus PDFs lesen oder irgend so. Ich glaube, man kann dich zu Recht als Pionier bezeichnen mit so vielen Jahren Erfahrung. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was Turimo alles macht, weil ihr macht jede Menge, dass einfach auch die Zuhörer noch mal wissen, was Turimo ist.
Also wir machen primär mal Konzepte für Tourismusregionen oder auch mal für Hotelketten, wie auch immer, wer auf uns an uns herantritt. Den zeigen wir auch, welche Möglichkeiten es gibt, seine oder ihre Gäste mit elektromobilen Angeboten auszustatten. Im Moment ist natürlich das zentrale Thema Ladeinfrastruktur. Viele Hoteliers merken heute schon, dass sie Anfragen bekommen. Früher waren es nur Tesla-Fahrer, heute auch Plug-in-Fahrer oder Fahrer von Fahrzeugen, die ja auch immer mehr werden, über 300 Kilometer Reichweite, die sich dann mit einem Zwischenstopp dann auch in die Urlaubsregion begeben und dann natürlich gezielt Hotels anfragen, bei denen man laden kann. Und das ist momentan das, was die meisten umtreibt. Das heißt also, es ist im Moment noch ein USP für einen Hotelier, wenn er seinen Gästen sagen kann, bei uns kannst du sauber laden und nicht nur über irgendeine Außensteckdose, wo du im Zweifel dann, wenn du es auch noch verlängerst, dann das Haus oder das Auto abfackelst, sondern geordnetes Laden. Und da würde ich dann nachher gerne noch einen kleinen Satz dazu sagen, was vernünftiges Laden in der Hotellerie bedeutet und am Campingplatz. Insofern sind wir da beratend tätig. Und eines Tages haben wir gemerkt, also so viele Einzelanfragen zu Details würden sich eigentlich leichter lösen, wenn man auf irgendwas verweisen kann. Und da sind wir auf die Idee gekommen, ein eigenes Magazin dazu zu machen, speziell für diese Branchen, also Tourismusmanager, Hoteliers, Campingplatzbetreiber, denen mal zu zeigen, ganz spezifisch auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet, was können sie in Elektromobilität machen. Und das heißt dann so wie wir, Turimo, sagt ja auch der Name schon, Tourismus Elektromobilität, -mag.com. Und da finden die rechtliche Fragen beantwortet. Frage wie, was ist, wenn ich den Strom verkaufe und nicht nur verschenke? Werde ich dann zum Stromhändler? Was heißt das wiederum steuerrechtlich? Und all diese Fragen, die sie umtreiben, aber auch neue Produkte vorstellen. Und wir sind da jetzt 2 Jahre unterwegs. Macht sehr viel Spaß, ist sehr viel Aufwand. Und wenn man dann schon mal ins Mediengeschäft einsteigt, dann kommt so weit, dass wir auch andere Anfragen kriegen. Also das heißt, wir schreiben auch für andere Medien, Print- und Online-Medien, redaktionelle Beiträge zur Elektromobilität, gerne auch spezifisch zum Tourismus. Und wir haben jetzt noch was vor, ein ganz dickes Brett, aber das uns sehr viel Spaß macht. Wir werden demnächst noch ein Verbraucher, also Endkundenmagazin machen zur Elektromobilität, aber so ein bisschen als Lifestyle-Magazin, wenig Technik, sondern einfach die Faszination vermitteln, was Elektromobilität eigentlich für schöne Erlebnisse vermitteln kann. Vielleicht eins noch zum Konzepterstellungsprojekt. Wir sind gerade als Partner von EcoCamping in einem Förderprojekt des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, das heißt Zukunftsoffensive Elektromobilität auf Campingplätzen in Bayern. Das heißt, das ist das erste Pilotprojekt, das sich mal mit dem Thema Camping befasst. Da geht es auch in der Hauptsache ums Laden, aber auch vielleicht, dass ich meinen Gästen mal etwas vermiete, gerne E-Bikes, auch mal Roller, aber vielleicht auch mal ein Auto, weil es natürlich schon so ist, dass nirgendwo die Menschen im Urlaub Abgasen und Lärm so unmittelbar ausgesetzt sind wie am Campingplatz. Und da hast du das halt direkt vor der Nase, wenn ständig welche reinfahren, wieder rausfahren. Und die, die nur mit ihrem großen Wohnmobil dann plötzlich aufbrechen, um da nur die nächste Stadt zu besichtigen. Wenn man denen was E-Mobiles gibt, dann habe ich schon mal ein Stück weit Emissionen weniger. Also das heißt, wir sind da in diesem Bereich auch drin.
Okay, da würde ich kurz nochmal drauf eingehen, weil ich habe nämlich auch aus dem Schwarzwald mal irgend so eine Initiative gehört, dass man da mit dem Verbrenner zwar hinfahren kann, aber dort dann eigentlich sein Auto abstellt und elektromobil unterwegs ist. Entweder, wie du gesagt hast, mit E-Bikes, E-Rollern oder E-Cars. Wie schätzt du das ein? Also ist es im Wesentlichen wirklich das Bereitstellen von Infrastruktur oder denken einige oder manche oder wenige auch an das zur Verfügung stellen von Fahrzeugen für die Gäste, wenn sie dann da sind und sagen, du brauchst gar nicht dein eigenes Auto laden oder wenn du mit einem Verbrenner kommst, dann stell ihn bitte ab und nutz hier lokal in unserem Tourismusregion möglichst Elektromobilität. Machen das auch schon viele oder ist das eigentlich primär das, ich biete eine Lademöglichkeit an?
Die Lademöglichkeit ist der erste Impuls, weil man da auf eine direkte Nachfrage reagiert. Also wenn das Nachbarhotel plötzlich wieder einen Gast hat, der sichtbar an der Ladesäule hängt, dann überlegen sich manche, der könnte ja auch bei mir sein, wenn ich ihm auch eine Lademöglichkeit anbiete. Oder die Gäste rufen an und fragen, kann ich bei Ihnen laden, dann würde ich da kommen. Das war der erste Impuls. Wenn man dann, und das hat sich herausgestellt, wir haben die erste große im Auftrag von GP Joule, die erste große Hotel-Charging-Studie gemacht, wo wir also 800 Hotels befragt haben zum Thema Laden und zum Thema Elektromobilität, haben wir festgestellt, dass ganz, ganz viele, die erstmal anfingen mit einer Ladestelle, angefangen haben zu überlegen, ja, aber wenn wir sie schon haben, da müssen wir sie ja nicht nur den Gästen zur Verfügung stellen, wir könnten ja auch ein Betriebsfahrzeug mal überlegen. Also vielleicht auch mal ein Transporter für Besorgungsfahrten. Oder wir können dann vielleicht sogar Gästen auch ein E-Auto zur Verfügung stellen, wobei da natürlich dann oft Befürchtungen kommen, ja, dann werde ich zum Pauschalreiseanbieter und dann muss ich höhere Versicherungsprämien zahlen. Das nehmen wir aber den Menschen auch die Angst. Das ist also alles kein großes Geheimnis. Das kann man machen. Und ich löse einfach Begeisterung bei meinen Gästen aus. Das heißt, und die Urlaubsregionen selber haben natürlich auch das große Bedürfnis, sich als nachhaltig und umweltfreundlich auch zu präsentieren. Und da gehört die Mobilität vorrangig dazu. Und deswegen sind solche Sharing-Angebote, solche Mobility-Hubs mit E-Mobilität, oder solche Vermietangebote generell sind natürlich ganz stark im Kommen. Und wenn man das macht, dann macht man das künftig mit E-Autos, weil damit kannst du die Leute noch begeistern. Es gibt natürlich immer noch welche, die herkömmliche Autos vermieten, aber das ist rückläufig.
Da wollte ich jetzt nochmal kurz einhaken, weil das habe ich mich tatsächlich schon öfter gefragt. Ich kenne aber nur ganz wenige Beispiele, dass gewisse Arten der Fortbewegung teilweise an Urlaubs- oder Tourismusorten schon elektrisch sein müssen. Richtig? Also ich kenne es zum Beispiel vom Starnberger See, wo anscheinend, also zitiert mich jetzt nicht, Boote nur noch neu zugelassen werden können, wenn sie elektrisch sind oder vielleicht nur noch elektrisch fahren dürfen. Irgendwie sowas habe ich da mal gehabt und da auch tatsächlich mal so ein kleines elektrisches Boot geliehen auch. Ist das im Kommen? Wie kannst du da irgendwie mal was dazu sagen, ob diese Anforderungen gestellt wird und diese Orte, wie du gerade angerissen hast, selbst auch incentivieren, dass diese Elektro-Betriebsformen ja Fuß fassen und immer mehr genutzt werden.
Ja, absolut. Also meine Elektromobilität, das muss man ja auch mal verdeutlichen, deswegen habe ich ja mit dem E-Bike-Beispiel angefangen, als Initialzünder sozusagen. Elektromobilität muss man ganzheitlich sehen. Und ganzheitlich heißt auch, dass es quer durch alle Produktgruppen geht und auch durch alle, ich sage jetzt mal, auch touristischen Angebote. Und es ist in der Tat so, das ist ein absoluter Trend, gerade im Alpenbereich. Also ich weiß es von den österreichischen Seen, du kriegst nur noch eine Lizenz für eine neue Zulassung, wenn du ein Elektroboot hast. Und es ist ganz witzig, es gibt sogar jetzt am Starnberger See, weil du gerade das angesprochen hast, gibt es jetzt den ersten Ausflugsdampfer, einen elektrischen. Das ist also der größte Ausflugsdampfer, der kommt in der neuen Saison, wird der in Betrieb genommen, der erste große elektrische Ausflugsdampfer. Dampfer ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber als Großjacht sozusagen für die Touristen und für die Gäste. Und selbstverständlich ist es so, dass man sich immer mehr überlegt, zum Beispiel auch für junge Leute. Da muss man halt unterscheiden. Also ich habe zum Beispiel einen Campingplatz, da gibt es einen auf Fehmarn, ganz im Norden von Deutschland. Der vermietet sehr erfolgreich E-Roller, also diese Vespa-artigen Roller, nicht die Stehscooter, an seine Gäste. Dasselbe funktioniert jetzt zum Beispiel, hat mir jetzt ein Campingplatzbetreiber aus Niederbayern erzählt, bei ihm überhaupt nicht, weil er ein Publikum hat, das 60 plus ist und das dann lieber entweder noch E-Bike fährt oder dann gleich sich ins E-Auto setzt. Das sind die Roller. Also man muss natürlich immer sagen, es gibt keine pauschalen Verschreibungen, sondern man kann aufzeigen, was gibt's für ein Spektrum, was kann ich für Gäste tun, was kann ich denen bieten. Und es ist zum Beispiel so, was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben für die Halbinsel Eiderstedt in Nordfriesland ein Konzept entwickelt, das also übers Touristische ein bisschen rausging, also auch die Kommunen, die Unternehmen mit einbezogen hat. Und da macht es zum Beispiel Sinn, wenn ich sage, okay, da ist ein riesiger Bedarf, zum Beispiel mit dem touristischen Hotspot St. Peter-Ording. Und in St. Peter-Ording, muss man sich mal vorstellen, sind 13.000 Parkplätze und 4.000 Einwohner. Und da kommen allein an einem Wochenende mal ebenso 5.000 bis 7.000 Hamburger. Und der Ort ist ohnehin schon ausgebucht. Und wie kriege ich da die Mobilität anders geregelt? Und da geht es halt wirklich darum, dass man erstens mal natürlich so Mobility-Hubs vielleicht schon im Vorfeld schafft, dass die Leute dann dort umsteigen. Aber ich muss natürlich die Ladeinfrastruktur ausbauen. Und da macht es dann Sinn, wenn ich zum Beispiel über eine so touristische Karte, über jetzt, was weiß ich, die Nordsee-Card oder wenn es eine Eiderstedt-Card gäbe, dass ich sage, egal, an welche Ladesäule ich hingehe, ich kriege von der Tourismuszentrale meine Ladekarte und ob das jetzt New Motion ist oder GP Joule oder wer auch immer die betreibt, ich kann damit problemlos laden. Und dahin geht der Trend, dass ich wenigstens am Urlaubsort diese Kartenspielerei nicht habe, die ich ja leider schon bei der Anfahrt habe, weil ich durch ständig neue Laderegionen sausen muss und dann überlege, habe ich die App überhaupt und was ist da? Aber eines kann man sagen, der Trend, jetzt auch elektrisch in den Urlaub zu fahren, wird einfach auch zunehmen, weil die Ladestationen an den Autobahnen mehr werden und weil die Reichweiten der Fahrzeuge größer werden. Und dadurch ist die Nachfrage einfach schon da. Und wer als Hotelier, das sage ich jetzt mal ganz kühn, in 2 Jahren keinen Charger hat, also das kann ja auch eine Wallbox sein, muss ja jetzt nicht mordsaufwendig sein, der hat einfach einen Wettbewerbsnachteil. Das muss er sich klar machen und deswegen sollte er sich jetzt möglichst schon mal um die Sache kümmern.
Was würdest du denn da für ein Zeugnis ausstellen für den aktuellen Stand? Weil ich auch mich selber noch erinnern kann, dass ich 2016, 17 bis in 18 auch mit Hoteliers gesprochen habe, die gesagt haben, hau mir ab, so ein Blödsinn, ich habe hier keinen Gast, der das will. Ich hatte noch nie eine Nachfrage und ich aber glaube, es ist schon notwendig, wie du sagst, wer es in 2 Jahren nicht hat, hat einen Wettbewerbsnachteil. Das würde ich absolut genauso sehen. Wie würdest du den Stand heute bezeichnen? Also was für ein Zeugnis gibst du denn der Ladeinfrastruktur an Hotelsstand heute? Ist es mangelhaft, ausreichend, befriedigend oder sehr gut?
Es spiegelt ganz einfach den Durchschnitt der Bevölkerung wider. Man trifft natürlich immer auf Leute, die sagen, die Elektromobilität wird sich nie durchsetzen. Ne? Neuerdings garniert noch mit dem Zusatz, da kommt doch jeder Wasserstoff, was natürlich im PKW-Bereich also schon eine kühne Behauptung ist. Aber egal, darüber muss man, das wäre ein eigenes Thema für eine eigene Sendung. Aber natürlich gibt es welche, die einfach sich der Realität verweigern. Aber die Realität kommt und sie kommt im zunehmenden Maße. Wo wir noch Probleme haben, ist, dass oft die Angestellten überhaupt nicht richtig informiert sind. Also man ruft dann an bei der Rezeption, ja, irgendwo, glaube ich, wir haben hinterm Haus, da muss irgendwo was sein, da haben wir was. Aber was Typ 2, weiß ich gar nicht, was das ist. Also der Chef ist nicht da und der Techniker ist im Urlaub. So, also Mitarbeiter einbeziehen, motivieren, informieren. Das wäre mal ein wichtiges Anliegen. Das Zweite ist, was wir ganz erschreckt festgestellt haben, ein Drittel derer, die behaupten, man kann bei ihnen laden, verstehen darunter, dass sie irgendwo eine Steckdose hängen haben. Das geht natürlich zur Not, ne? Aber wenn das jetzt eine 30 Jahre alte Hausinstallation ist oder wenn es dann noch verlängert, dann ist es natürlich auch kein Ding.
Ja, ich musste gerade genau an das Beispiel denken. Ich habe mich vor, ich glaube, 1,5 Jahren war es auf dem Weg zum Skiurlaub telefonisch rückversichert, ob es eine Lademöglichkeit in dem Hotel gab, was ich angesteuert habe. Und die haben das sehr stolz und sehr inbrünstig mit Ja beantwortet. Und ich habe mich auf eine Wallbox gefreut und auf einen Premium-Parkplatz und eine Nähe zum Hotel. Und es war genau das Gegenteil. Es war in der Tiefgarage, die allerletzte Ecke, und es war eine ganz normale Schoko-Steckdose, die ich dann gerade so mit der Länge von Schoko-Adapter, die ich dabei hatte, nutzen konnte. Also ich glaube, auch im Hotel haben wir, wie in der ganz normalen Bevölkerung, aber wir haben es schon diskutiert, Johannes, im Autohaus und wo noch überall, das Problem, dass die Leute echt noch ein ganz grundsätzliches Verständnis für die Technik aufbauen müssen, um wirklich auch sagen zu können, ja, hier gibt es einen Typ-2-Stecker oder hier gibt es 11 kW oder wir haben 4 Ladepunkte zur Verfügung und nicht nur einen, weil es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass 2 Leute mit einem Tesla in Skiurlaub fahren. Das ist ja die Zielgruppe, die das irgendwie anspricht. Und wenn man beiden dann eine Schokosteckdose verspricht, dann sind beide nicht happy am Ende. Also ich bin schon fast Opfer von unzureichender Ladeinfrastruktur geworden.
Genau. Also bei uns waren 27% in der Untersuchung, die eben nur eine Steckdose hatten. Aber selbst wenn ich, und jetzt kommt das Thema, weil mit Tesla, also das nächste Problem, das ich sehe, also das scheidet mal aus. Also dann kommt noch dazu, dass viele Hoteliers eine vollkommen falsche Vorstellung über die Kosten haben. Also die meinen zum Teil, eine Wallbox kostet 35.000 Euro. Die sprechen dann irgendwie, reden sie von Schnellladern, aber meinen eigentlich eine Wallbox. Also da ist noch viel Unkenntnis, dass das eigentlich eine Sache ist, die im Regelfall auch mal mit 2.000 bis 3.000 Euro erledigt ist, einschließlich Installation. Da wisst ihr ja noch sehr viel besser Bescheid. Das ist die eine Sache. Das andere ist, wir haben ein ganz großes Manko, nämlich, dass viele Hotels sind ja energetisch an der Kante. Das heißt also, wenn die Sauna läuft, wenn die Küche voll auf Volldampf geht, dann haben die eh schon sind die reichlich an der Grenze. Jetzt kommen noch 2 Charger. Also kann ja nicht der Hotelbetreiber zum Koch gehen und sagen, schreib mal an, heute abends kalte Küche, weil da welche zum Laden angemeldet sind. Was? Stichwort Lastmanagement. Stichwort Backend. Es muss ja auch so sein, dass ich, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt einen Gast angemeldet, der ist nur in der Gastronomie, der fährt nach 2 Stunden wieder. Der erwartet ja nach 2 Stunden, dass er ein bisschen was reinkriegt in sein Auto. Und was er da reinkriegt, sollten dann in dem Fall dann schon 22 kW sein. Das braucht aber der über Nacht ist und am nächsten Tag um 9 Uhr am Morgen erst auscheckt, nicht. Das heißt, ich muss das steuern können. Und das ist ja kein Zauberwerk. Aber das sind wir noch dabei, zu vermitteln. Leute, nehmt nicht das Produkt, das euch ein amerikanischer E-Auto-Hersteller anbietet, weil es nichts kostet. Das aber im Prinzip, ich sage es jetzt einfach mal so, ein dummer Lader ist. Natürlich werden die jetzt nachrüsten und das werden jetzt auch besser und lässt sich auch heute schon nachrüsten. Aber das ist eine große Gefahr, ein ungeregeltes Laden und ungeregeltes Laden in der Hotellerie. Also das ist auch ein großes Problem.
Ja, ich glaube, da liegt manchmal wirklich der Teufel im Detail, weil an der Schokostoße lädt das Auto auch, aber es lädt halt A, nicht gesteuert, B, wenn es mehrere werden, wird es unmöglich und C, hat ja auch der Hotelgast tatsächlich verschiedene Anforderungen. Also entweder er ist nur zum Essen da und ist kurz da, dann will er viel Strom in kurzer Zeit, er ist über Nacht da oder er hat am nächsten Tag eigentlich nur noch 10 Kilometer zu fahren, dann geht es. Oder er hat am nächsten Tag nochmal eine 600 Kilometer Strecke und weiß, er muss eigentlich voll losfahren, sonst passt sein nächster Tag nicht mehr. Und damit wäre er mit einer Schuko, die er dann ab 0 Uhr nutzen darf, schon wieder absolut nicht zufrieden. Ich glaube, da ist wirklich tatsächlich noch Unwissenheit, aber es gibt auch jede Menge Möglichkeiten. Also man darf ja das nicht so darstellen, als ob das erzkompliziert ist, sondern es ist alles lösbar. Das gibt's alles und das kann man auch alles gut machen.
Aber trotzdem lohnt es sich, glaube ich, nochmal zu unterstreichen, das ist mir ehrlich gesagt gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der Anwendungsfall Laden im Hotel gar nicht so trivial ist, wie es sich anhört, ne? Es hat ganz viele verschiedene Arten, wie da Ladeinfrastruktur genutzt wird, was dazu führt, dass wir mindestens mal ein Lastmanagement brauchen. Wir haben außerdem natürlich die Herausforderung, dass ein Hotel nicht reihenweise Strom verschenken möchte, sondern das soll idealerweise ja auch irgendwie verrechnet werden können. Wir haben ganz verschiedene Leistungsanforderungen und die verschiedenen Nutzergruppen, die ich habe, bedingt ja auch noch, dass ich auf jeden Fall mehrere Ladepunkte brauche, sodass ich die vielleicht irgendwann existierende Masse von Fahrzeugen auch wirklich bedienen kann. ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe immer darüber gedacht, naja, solange das eine pfiffige Wallbox ist mit zwei Ladepunkten, die abrechenfähig ist, dann ist ein Hotel schon gut bedient. Aber eigentlich ist es damit auch noch nicht getan. Und damit ist das Hotel ja wie viele dieser semi-öffentlichen Anwendungsfälle ziemlich in Arsch gekniffen, um mal deutlich zu sein, eine ziemlich hohe Komplexität abbilden zu müssen und es auf der anderen Seite, das ist ja unser täglich Brot, Johannes, es wieder so einfach zu machen, zu nutzen und zu verstehen und auf einer Homepage platzieren zu können und so weiter als Anbieter, dass das Hotel sich eigentlich fast zu einem kleinen Experten entwickeln muss.
Ja, natürlich. Also das ist schon klar. Aber ganz kurz noch eins dazu gesagt. Was wir versuchen, ist der Hotellerie und den Campingplatzbetreibern zu vermitteln, dass sie zum Beispiel eine Riesenchance haben, die darin besteht, wenn sie die öffentlich zugänglich machen. Im Beamtendeutsch heißt es ja diskriminierungsfrei. Das ist natürlich in der Tiefgarage schwieriger. Aber wenn ich einen Parkplatz raus habe, warum? Wo ist der Vorteil? Erstens mal gibt es wahnsinnig viele Bemühungen der Nachhaltigkeit in der Hotellerie. Jeder hat irgendein Öko-Label oder ist zertifiziert. Aber der Gast kann ja gar nicht sehen, ist das Haus jetzt, mit was wäscht er wirklich, wo spart er Wasser, Strom und sonst was. Aber wenn ein E-Fahrzeug, vielleicht sogar noch ein eigenes Betriebsfahrzeug oder das Vermietfahrzeug für die Gäste, gelabelt am Charger hängt vor dem Hotel, dann ist das Ausdruck von Modernität und von Nachhaltigkeit. Und da brauche ich nicht mehr viele Worte machen, das ist einfach ein Symbol. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass man denen auch sagen muss, ihr werdet natürlich in den Genuss von Fördermitteln kommen, wenn das jetzt dann auch noch Ökostrom ist, wenn ihr das öffentlich zugänglich macht. Insofern könnten auch Hotelparkplätze einen Beitrag zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur leisten, wenn man das denen vermittelt, dass man es eben... Und der dritte Punkt ist, während das Fahrzeug lädt, werden die wenigsten im Auto sitzen bleiben, sondern sie gehen in das Hotel rein. Kaffee und Kuchen ist vielleicht Standard. Sie genießen das Essen, sagen, das ist eigentlich ein schönes Hotel, das nächste Mal könnte man da vielleicht sogar übernachten. Das heißt, ich ziehe mir neue Gäste ins Haus. Und das müssen wir da einfach vermitteln. Aber da noch einen Satz vielleicht zum Marketing. Weil du sagst, auch auf der Homepage. Wir haben eine Untersuchung gemacht, eine sogenannte Website-Analyse von über 800 Hotels und haben festgestellt, dass 70% aller Hotels, bei denen man wirklich ordentlich laden kann, das nicht auf der Website kommuniziert. Und die, die es tun, die schreiben oft gar nicht rein, was für Anschluss da ist. Also da ist noch ganz, ganz viel zu machen. Also wie wenn sie sich schämen müssten. Also wir werden jetzt einen Beitrag darüber schreiben, über diese Untersuchung, die wir gemacht haben. Die heißt, tue ich Gutes und schweige darüber. Also auch im Marketing ist noch viel Luft nach oben.
Aber Marketing ist dann das Stichwort, wo ich noch mal kurz was sagen wollte, weil da ist es, glaube ich, so, dass mir der Hotel, also Eliso betreibt auch bei Hotels Ladestationen und da haben die Hoteliers zu mir gesagt, im Endeffekt ist es für mich jetzt gerade ein Alleinstellungsmerkmal, wie du es gesagt hast, Peter, aber dass es auch wirklich so sich rechnet für ein Hotel, der dann sagt, eine Dusche, ein Bett und einen Balkon hat fast jeder irgendwie an seinem Zimmer. Ich habe einen Zusatzservice, der A, auch marketingtechnisch super gut ist, weil es halt was mit Nachhaltigkeit und neue Mobilität zu tun hat, aber gleichzeitig ist auch das investierte Geld, es multipliziert sich ja, weil, wie du sagst, es ist sichtbar. Man ist in irgendwelchen Ladekarten verzeichnet und das Geld in eine Printkampagne gesteckt ist halt in irgendeiner Zeitung ist da eine farbige Anzeige, die aber dann zu 80-90% in einem Altpapier landet. Und da habe ich dann halt für die Zukunft generell irgendwie auch so einen Standing. Und mir hat es mal einer gesagt, dass wenn man dann auch bei den großen Portalen wie HRS oder Booking, da gibt's ja diesen Filter. Und wenn man da dann irgendwann nicht mehr erscheint, weil man keine Ladestation hat, dann fliegt man halt aus den großen Portalen raus. Und die machen teilweise 60-70% von ihrem Umsatz mit den Portalen, dass es sich allein schon deswegen lohnt, da weiter gelistet zu bleiben. Wenn ich dann in der Region Starnberger See nach Hotel suche, dann möchte ich da auch mit Ladestationen auftauchen. Und da hat der, also die Hoteliers, die das dann verstanden haben, die haben es, glaube ich, auch richtig verstanden und sagen, klar, also das ist der absolute Investition in die Zukunft. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und natürlich, noch ist es ja kein drängendes Problem. Die Hotellerie hat im Moment sowieso ganz andere Probleme noch. Aber wer sich mal kundig machen will bei einem Praktiker, da gibt es ja doch ein paar Beispiele, also gerade jetzt aus dem Süden, ob das Bio-Hotel Eckensberg in Hopfer am See ist, der allein 9 E-Autos, also von Tesla bis zum Hyundai und BMW i3, nur für Mitarbeiter hat. weil es Schwierigkeiten gibt oder gab bis vor kurzem, Mitarbeiter überhaupt zu bekommen, und die wohnen dann oft weiter weg. Und den hat er als Anreiz, damit der Koch, der 60 Kilometer weg wohnt und nach Hause fahren will, abends, hat er dem ein Elektrofahrzeug gegeben. Und wenn der Koch tagsüber im Hotel kocht, dann wird das Fahrzeug an Gäste vermietet. Und das sind so Geschäftsmodelle, die sich durchaus entwickeln. Oder ein überragendes Beispiel, das kann ich nur jedem ans Herz legen, da mal hinzufahren. Das ist wohl das, ich behaupte sogar weltweit, das E-Mobility-Hotel Nummer 1, oder wenn man sagen will, auf Europa bezogen mit Sicherheit. Das ist das Hotel Kaiserhof in Anif bei Salzburg. Sollte jeder mal vorbeifahren. Und bei E-Drivern braucht man das gar nicht mehr sagen, weil die pilgern dahin. Der hat zum Teil 80 bis 90 Ladevorgänge am Tag. Der hat natürlich auch 12 Supercharger, also nicht diese etwas dummen Destination Charger, sondern Supercharger. Der hat aber darüber hinaus ein Solar Carport mit 10 Anschlüssen. Der hat Schnelllader. Der hat fast an jeder Parkbucht hat der noch einen Charger hängen. Mit dem Erfolg, dass sich da die E-Driver treffen, dass Unternehmen das buchen, um so Fahr-Events zu veranstalltender hat manchmal Tage, da hat er 80% seiner Gastronomieumsätze durch ladende Gäste. Also das zeigt, das kann er natürlich nicht übertragen. Der hat halt ganz früh, der Richard Absenger war Pionier, hat er halt ganz früh auf diese Karte gesetzt. Das lässt sich auch nicht überall machen. Aber der kann einem wirklich erzählen, wie man sowas machen kann. Und ein netter Gag noch am Rande, wenn man als Mann auf der Toilette ist und da sein Geschäft verrichtet im Stehen, dann kommt man nicht umhin, auf Tafeln, die nämlich über die ganze Länge dieser sogenannten Urinatoren verteilt sind, dann stehen dann die euch allen bekannten Gerüchte und Mythen über Elektromobilität und dazu die Antworten, also sozusagen dann die Fakten gegenübergestellt. Und so wird jeder, ob er will oder nicht, gezwungen, sich mal mit dem Thema Elektromobilität, zumindest für die Zeit, wo er da steht, auseinanderzusetzen. Und das sind so kleine Nebengags. Der missioniert nicht, aber er bringt es halt einfach toll rüber.
Ja, Gruß an Richard, ich habe ihn eingeladen im Podcast, mal gucken, ob er noch antwortet und auch zu uns im Podcast kommt. Vielleicht vorletzte Frage, weil wir so auf die Zielgerade einsteuern. Was ist denn die entlegenste oder verrückteste Ladestation, die du kennst, so in deiner Zeit, wo du gedacht hast, dass hier eine Ladestation steht, hätte ich nicht gedacht. Gibt es da irgendwas?
Nee, also höchstens im Thema E-Bike-Laden, weil ich mich ohnehin frage, also mein E-Bike-Laden ist ein schönes Marketing-Tool. Gebraucht wird es eigentlich nur in alpinen Regionen, wenn es mal richtig bergauf geht. Aber da haben ja die Hüttenbetreiber oder der Alpenverein schon gesagt, kommt nicht in die Tüte, weil sonst fahren die noch in die entlegensten Winkel hoch, dank E-Bike-Antrieb. Und da habe ich dann schon erlebt, dass man beispielsweise um eine Ecke kommt, eine Stunde durch den Wald fährt, dann ist da eine Hütte irgendwo abgelegen, halb zusammengefallen und daneben ein super moderner Charger für E-Bikes. Das ist mir schon begegnet in der Hochkönigregion in Österreich zum Beispiel. Also da ist man manchmal überrascht, wo sowas auftaucht. Aber bei den Autos, da kann ich jetzt nichts beitragen. Also ich wundert mich immer eher, dass manche immer noch glauben, dass sie ohne sowas auskommen. Aber was ich die Woche als Meldung gehört habe, dass ein Hotel, ich glaube in Leipzig, tatsächlich jetzt eine Installation hat, erstmals, wo sie, glaube ich, 34 E-Autos in der Tiefgarage im Hotel gleichzeitig laden können. Und da sieht man dann schon, die es kapiert haben, die lassen es richtig krachen. Das ist auch beim Marketing so. Da findet man dann auf der Website eigene Rubriken Elektromobilität. Dazwischen gibt es einen kleinen Mittelbau und dann gibt es halt ein paar, die es noch nicht oder sagen wir mal so 30%, die es noch nicht kapiert. Aber wie heißt es so schön, es gibt die normative Kraft des Faktischen. Wir brauchen uns da gar nicht aufzuregen. Das wird sich alles von allein erledigen, weil die müssen. Und die wollen dann auch, weil sie merken, weil sie glückliche Gäste haben. Wenn die zurückkommen nach einem E-Drive, dann wissen sie, dass sie was richtig gemacht haben. Ne?
Ich wollte gerade nochmal einhaken. Du hast ganz viele Statistiken gerade rausgehauen, weil ihr selbst eine Studie in dem Bereich gemacht habt. Mich würde es total interessieren, da drin mal zu stöbern und sicherlich unsere Hörer auch. Ist das irgendwie öffentlich? Gibt es eine Möglichkeit, dass man das irgendwie verlinken kann? Oder wie kann man an diese Studie herankommen?
Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir das Fachmagazin haben. Da haben wir diese Charging-Studie für die Hotellerie, die haben wir dort abgelegt. Die ist als PDF zum Downloaden, steht da drin. Und diese neuere Sache, die wir da gemacht haben, diese Website-Analyse, wo wir da mal aufzeigen, warum die oder dass die eben das noch schlecht kommunizieren, ihr Ladeangebot, das werden wir demnächst in dem Magazin dann eben auch veröffentlichen und dann kann man es da auch sehen. Es ist kostenloses Magazin, kann jeder reinschauen, ob er jetzt Hotelier ist oder nicht. Wir haben ja auch Fahrzeugfahrberichte drin und Neuvorstellungen, also insofern kann er da auch reingucken.
Verlinken wir in den Shownotes, hätte ich gesagt, dann können die Hörer das im Nachhinein nochmal nachlesen. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung, die wir beim Thema Elektromobilität noch vor uns haben?
Rein technischer Natur tut sich viel, da habe ich keine Probleme. Ich habe nur ein Problem damit und das ist momentan die größte Hürde, ist die medial und von einzelnen Politikern und von manchen Dinosauriern in der Branche gestreute Gerüchte zur Elektromobilität. Da werden Dinge aufgestellt, also da vergeht ein Hören und Sehen. Da werden Uraltstudien, die eh falsch berechnet wurden, rausgekramt, um zu belegen, dass das eh alles Unfug ist. Letztens im bayerischen Fernsehen Diskussionsrunde, Stammtisch, wo dann ganz super gescheite Leute dann erzählen, dass der ökologische Rucksack von so einem Akku selbst beim Kleinwagen 150.000 Kilometer ist und von einem größeren 200.000 Kilometer. Ich frage mich, wo die Leute es her haben. Aber es wird nachgeplappert. Und du kannst heute mit deinem Taxifahrer reden, du kannst mit allen möglichen Leuten reden. Und wenn die fragen, was du machst, dann sagst du Elektromobilität. Und es kommt sofort das Thema Wasserstoff. Ohne überhaupt ansatzweise etwas über den hohen Energieinput zu erfahren, dass das eben ein prädestiniertes Speichermedium für schwere Lasten und weite Wege ist, aber im PKW-Bereich allein schon aufgrund der teuren Infrastruktur und, dass da so viele Probleme drin sitzen und abgesehen davon man sich abhängig macht jetzt von Marokko oder von irgendwelchen anderen Ländern, die dann den grünen Wasserstoff liefern sollen, weil man bei uns die Energiewende nicht hinbekommt. Das ist das, was mich momentan maßlos ärgert, dass von allen Leuten, denen das Thema Elektromobilität einfach irgendwie nicht behagt, dann aus der Hüfte geschossen wird mit Dingen. Wenn man da eine Nachfrage stellt, dann sind sie blank. Die wissen noch nicht mal, dass Wasserstofffahrzeuge auch Elektroautos sind. Aber sie wissen ganz genau, dass das die Zukunft ist. Aber das mit den Batterien ja alles eine Umweltsauerei. Und das ist das, was mich momentan so ein bisschen ärgert. Aber auch das sind Rückzugsgefechte von Dinosauriern. Und der Rest ist halt leider, dass viele halt in der Bevölkerung das leider nachplappern, weil ihnen das halt irgendwelche Lobbyisten oder irgendwelche Leute, die es halt nicht wahrhaben wollen, dass jetzt eine neue Zeit anbricht, einfach streuen. Und das gilt es zu überwinden, aber das erledigt sich auch von alleine.
Er spricht mir aus dem Herzen.
Genau, da spricht er uns aus dem Herzen, weil wir alle drei die Mission haben, mit Mythen und Falschmeldungen aufzuräumen und den Leuten eigentlich die Leute für Elektromobilität zu begeistern und nicht davon abzuschrecken und zu sagen, was auch alles toll ist und was funktioniert.
Genau. Und das lässt sich im Urlaub wunderbar erleben, ne?
Genau. In diesem Sinne sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken dir ganz herzlich für den Besuch, Peter. Vielen Dank fürs Zuhören, euch allen.
Hat mir Freude gemacht.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao. Danke, Peter.
Danke. Tschüss.